Die nächste Tagesordnung. Ganz neues, ganz anderes Thema. Haben Sie ja schon mehrfach angedeutet. Es ist ja soweit, der Peer zu IFRS 16 steht an. Die 5 Jahre sind rum und haben ja für heute jetzt, glaube ich, da auch schon eine ganz gute Basis für die Diskussion anhand einer Präsentation, wie der Request for Information denn sich nun darstellt, der ja Mitte Juni veröffentlicht worden ist. Wir haben 1, 2, 3, 4 Monate Zeit, also sprich bis Mitte Oktober, um uns damit zu beschäftigen. Also haben wir noch die September-Sitzung und ich bin halt überfragt, wann die Oktober-Sitzung liegt, aber
die Oktober-Sitzung ist noch vorher, also sie ist noch
gerade also so in der Kommentierungsfrist. Sprich der Rahmen, also haben wir sozusagen in aller Theorie 3 Sitzungen, in denen wir an dem Thema vorbeikommen können. Ja, und mehr will ich auch gar nicht sagen, Peter, dann übergebe ich gerne an dich.
Genau, dann führe ich Sie mal durch den Request for Information. Ich würde vorschlagen, fangen wir mit einem kurzen Überblick an. Auch wenn es natürlich grundsätzlich alles bekannt ist, IFRS 16 wurde im Januar 2016 veröffentlicht, ist anzuwenden seit dem 1. Januar 2019. Und das Ziel war die Bereitstellung relevanter Informationen und einer wahrheitsgetreuen Darstellung der Leasingverhältnisse. Der ISB erwartete, dass IFRS 16 die Qualität der Finanzberichterstattung verbessern wird, indem man eine größere Transparenz über den finanziellen Verschuldungsgrad und das eingesetzte Kapital eines Leasingnehmers schafft. Der ISB erwartete aber auch, dass IFRS 16 die Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen, die Vermögenswerte leasen, und Unternehmen, die Kredite aufnehmen, um Vermögenswerte zu kaufen, verbessert und gleichzeitig die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen diesen Transaktionen widerspiegelt. Nachdem nun einige Jahre Erfahrungen im Umgang mit dem Standard gesammelt werden konnten, begann der ISB im Juni 2024 mit dem Post-Implementation Review. Und ein Peer dient bekanntlich der Beurteilung, ob die Auswirkungen aus der Anwendung der neuen Anforderungen auf die Nutzer, Ersteller, Prüfer und Aufsichtsbehörden so sind, wie sie bei der Entwicklung der Anforderungen auch beabsichtigt waren. Die ISB möchte mit dem Peer also konkret Folgendes überprüfen: ob es grundlegende Fragen zur Klarheit und Angemessenheit der Kernziele oder Prinzipien in den neuen Vorschriften gibt, ob der Nutzen der Informationen, die sich aus der Anwendung der neuen Vorschriften für die Adressaten der Abschlüsse ergeben, deutlich geringer ist als erwartet und ob die Kosten für die Anwendung der neuen Vorschriften und die Prüfung erheblich höher sind als erwartet. Die Fragen in der am 17. Juni veröffentlichten Bitte um Informationsübermittlung beziehen sich auf allgemeine Einschätzungen und Erfahrungen der Stakeholder in Bezug auf IFRS 16, das ist die sogenannte Section 1, auf bestimmte Bereiche von IFRS 16 in den Sections 2 bis 4, auf Vorschläge zur Verbesserung künftiger Übergangsvorschriften in Section 5, sowie auf das Zusammenwirken mit anderen Standards sowie auf mögliche weitere von den Stakeholdern identifizierte Themen in Section 6. Sven hat es gerade auch schon richtig errechnet. Die Kommentierungsfrist reicht bis zum 15. Oktober. Das heißt, sowohl die September- als auch die Oktober-Sitzungen fallen noch in den Kommentierungszeitraum. Das heißt, wir können die noch nutzen. Und ich würde vermuten, dass wir insbesondere die September-Sitzung auch noch dazu brauchen werden, wahrscheinlich auf einen ersten Blick über die Änderungs- oder die über das Feedback, was hier vorgeschlagen und eingeholt werden soll, zu bekommen, weil es ja doch recht umfangreich ist und wir jetzt auch zeitlich ja schon zumindest heute etwas hinter dem Plan liegen. Wenn wir jetzt in die 6 Sections sozusagen einsteigen, beginnen wir als erstes mit der Gesamtbeurteilung. Da ist natürlich bekanntlich so, dass IFRS 16 den Ansatz, die Bewertung, den Ausweis sowie die Angabepflichten bezüglich Leasingverhältnissen im Abschluss von Unternehmen regelt, die nach IFRS bilanzieren. Und für den Leasingnehmer stellt der Standard ein einziges Bilanzierungsmodell vor. Und dieses Modell führt beim Leasingnehmer dazu, dass sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen in der Bilanz zu erfassen sind, es sei denn, die Laufzeit beträgt 12 Monate oder weniger oder es handelt sich um einen geringwertigen Vermögenswert. Da bestehen jeweils Wahlrechte. Der Leasinggeber unterscheidet für Bilanzierungszwecke weiterhin zwischen Finanzierungs- und Mietleasingvereinbarung und das Bilanzierungsmodell für IFRS 16 unterscheidet sich beim Leasinggeber dabei nicht wesentlich von dem zuvor in IAS-17. Wenn wir darauf gucken, was der IASB damals erwartet hat, dann ist es so, dass der IASB zu dem Schluss kam, dass die Anwendung von IFRS 16 zu einer getreueren Darstellung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Leasingnehmers und zu einer größeren Transparenz hinsichtlich der finanziellen Verschuldung und des eingesetzten Kapitals des Leasingnehmers führen würde und erwartete als Nutzen daher zum einen die Verringerung der Notwendigkeit für Investoren und Analysten, die in der Bilanz und der G&V des Leasingnehmers ausgewiesenen Beträge anzupassen. Er erwartete auch, dass eine Verringerung der Notwendigkeit für Leasingnehmer zum Vorlegen von Non-GAAP-Informationen über Leasingverhältnisse besteht, da IFRS 16 nach Ansicht des IASB einen umfangreicheren Satz an Informationen liefert, als dies bei der Anwendung von IAS 17 der Fall war und so auch einen tieferen Einblick in die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens ermöglicht. Ein weiterer erwarteter Nutzen bestand in der Verbesserung der Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen, also von Unternehmen, die Vermögenswerte leasen und Unternehmen, die Fremdkapital zum Kauf von Vermögenswerten aufnehmen, wobei eben auch die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen diesen Transaktionen berücksichtigt werden sollen. Und als vierten Punkt, es wurde auch erwartet, dass transparente Informationen über Leasingverhältnisse bereitgestellt werden können und somit allen Marktteilnehmern ein gleicher Zugang zu diesen Informationen gewährt wird. Als die Unternehmen IAS 17 anwandten, nahmen nach Einschätzung des IASB nur fortgeschrittene Investoren und Analysten Schätzungen anhand der von den Unternehmen bereitgestellten Informationen vor. Und wie gesagt, diese Informationsbereitstellung und Auswertung, die sollte dann jetzt durch den IFRS 16 auf eine breitere Basis gestellt werden. Wenn wir drauf gucken, was damals zu den Kosten erwartet wurde, dann ist es so, dass das IASB davon ausging, dass einem Unternehmen mit wesentlichen Operating-Leasing-Verhältnissen, die vorher also außerbilanziell waren, Implementierungskosten entstehen würden, einerseits für die Einrichtung von Systemen und Prozessen, einschließlich der Schulung von Mitarbeitern, andererseits für die Bestimmung der Abzinsungssätze, die für die Bewertung der Leasing-Assets und Leasing-Verbindlichkeiten auf Barwertbasis verwendet werden und aber auch für die Mitteilung von Änderungen der gemeldeten Informationen an externe Parteien. Das IASB ging aber davon aus, dass die laufenden Kosten, nachdem ein Leasingnehmer seine Systeme auf IFRS 16 aktualisiert hat, nur geringfügig höher sein werden als die Kosten, die dem Leasingnehmer zuvor bei der Anwendung von IFRS 17 entstanden. Dies ist hauptsächlich darin begründet, dass die Daten, die ein Leasingnehmer für die Anwendung von IFRS 16 erhält, vergleichbar sind mit denen, die er für die Anwendung von IFRS 17 verwendet hat, mit Ausnahme eben der Abzinsungssätze, die ein Unternehmen bei der Anwendung von IFRS 16 für alle in der Bilanz erfassten Leasingverhältnisse eben bestimmen muss. Darauf kommen wir dann aber später auch nochmal explizit zu sprechen. So, das waren wie gesagt die damaligen Erwartungen. Und jetzt gucken wir mal auf das, was der IASB seit Veröffentlichung des Standards und jetzt insbesondere dann auch nochmal seit dem Beginn des PIAs als Feedback eingesammelt hat. Seitens der Nutzer ist es grundsätzlich so, dass IFRS 16 als wie beabsichtigt funktionierend eingeschätzt wird. IFRS 16 hat das Ziel erreicht und auch die Finanzberichterstattung verbessert. Das so als grundsätzlicher Tenor. Die meisten Nutzer gaben an, dass IFRS 16 die Transparenz und die Qualität der Finanzinformationen verbessert hat, die sie verwenden, um das von den Leasingnehmern eingesetzte Kapital und finanzielle Verschuldung zu beurteilen. Insbesondere in Branchen, die in großem Umfang Leasingverhältnisse nutzen, beispielsweise Einzelhandel, Fluggesellschaften oder Telekommunikation. Diese Nutzer haben gesagt, dass die Erfassung von Leasingverhältnissen in der Bilanz ihrer Ansicht widerspiegelt, dass Leasingverhältnisse schuldähnliche Transaktionen sind. Auch die Disclosures werden gegenüber IAS 17 als deutlich verbessert eingeschätzt. Es wird jedoch von einigen Nutzern bemängelt, dass die Informationen über Cashflows von Leasingunternehmen und denen, die Kredite aufnehmen, um Vermögenswerte zu kaufen, nicht vergleichbar sind. Dazu kommen wir dann in Section 3 nochmal besonders. Und auch die Ermessensentscheidungen bei IFRS 16 verringern in manchen Fällen die Vergleichbarkeit der Finanzinformationen, Das wird bemängelt, aber auch dazu hat der ESB dann nochmal eine eigene Frage in Section 2 vorgesehen. Andere haben jedoch auch angemerkt, dass die Unterschiede zwischen IFRS 16 und dem US GAAP Topic 842 die Analyse erschweren und zusätzliche Kosten verursachen. Das ESB hatte erwartet, dass IFRS 16 die Notwendigkeit verringern würde, dass Investoren und Analysten die von den Leasingnehmern berichteten Beträge anpassen. Einige Nutzer sagten aber, diese Erwartung sei erfüllt worden, während andere jedoch weiterhin Anpassungen vornehmen, beispielsweise weil sie ihre eigenen Schätzungen der Leasingverbindlichkeiten auf Basis der Nutzungsdauer des geleasten Vermögenswertes vornehmen und somit nicht auf die Leasinglaufzeit gemäß IFRS 16 abstellen, um die wirtschaftlichen Erträge auf das investierte Kapital zu vergleichen. Auch gibt es einige Nutzer, die Leasingverbindlichkeiten nicht als Schulden betrachten, oder dass viele Unternehmen Financial Covenants einschließlich neu ausgegebene Schulden haben, die auf die angepassten, typischerweise vor IFRS 16 Kennzahlen basieren. Und es führte dazu, dass insgesamt auch viele Analysten angaben, dass sie ihre Modelle aktualisieren mussten, was dann insbesondere zu einer Verzerrung historischer Trendreihen führte und die Analysen auch dadurch erschwert wurden, dass es verschiedene Übergangsoptionen gab, verschiedene Ausnahmen und auch verschiedene Wahlrechte. Wenn wir jetzt dagegen nochmal auf das Feedback der Ersteller und der anderen Stakeholder gucken, da ist die grundsätzliche Einschätzung eigentlich quasi so, wie wir es bei den Usern auch gehört haben. Und zwar wurde bekundet, dass IFRS 16 wie beabsichtigt funktioniert, das Ziel erreicht wurde und die Finanzberichterstattung verbessert wurde. Die Ersteller sind sich aber nicht so sicher, ob das Ziel so grundsätzlich vollständig erreicht wurde, insbesondere wegen der hohen Kosten und wenig Nutzen, den die Ersteller insbesondere sehen, weil trotzdem noch vorzunehmende Anpassungen für interne Zwecke notwendig sind. Dazu aber auch hier wieder kommen wir nochmal in Section 3. Darüber hinaus gaben viele Ersteller an, dass die Kosten für die Umsetzung von IFRS 16 erwartungsgemäß hoch gewesen seien, vor allem weil sie das neue Rechnungslegungsmodell auf viele Verträge anwenden mussten, erhebliche Ermessensspielräume bei der Festlegung von Abzinsungszinssätzen und Leasinglaufzeiten ausüben mussten und auch teure IT-Lösungen zu implementieren waren, wobei einige Ersteller angaben, dass zum Zeitpunkt der Umsetzung von IFRS 16 noch keine ausgereiften IT-Lösungen zur Verfügung standen. Und bezüglich der laufenden Kosten wird die Kritik geäußert, dass diese insbesondere bei der Bewertung der Leasingverbindlichkeit, worauf wir später nochmal zu sprechen kommen, höher sind als erwartet, aber auch bei konzerninternen Leases, das heißt bei der Erfassung im Einzelabschluss versus der Eliminierung dann im Konzernabschluss, sowie im Rahmen von Business Combinations erworbenen Leases. Und einige Ersteller regen daher Vereinfachungen an, damit die Balance zwischen den Kosten und Nutzen verbessert wird. Was aber festzuhalten ist, ist, dass trotz einiger Bedenken die meisten Stakeholder keinen Bedarf an wesentlichen, grundsätzlichen Änderungen an IFRS 16 geäußert haben. Denn die meisten Ersteller gaben an, dass sie nach anfänglichen Herausforderungen für die meisten Sachverhalte Accounting Policies und Prozesse entwickelt haben, die in der Praxis gut funktionieren und dass daher jede grundlegende Änderung des Standards zu weiteren Störungen führen könnte, die Vorteile einer Änderung möglicherweise überwiegen würden. Und dieses grundsätzliche Feedback und auch die Einleitung dazu führt den ESB dann zur ersten Frage zu dieser Section, in der halt erfragt wird, ob IFRS 16 sehr allgemein seine Zielsetzung erreicht hat, also dieser gerecht wird, ob seine Grundprinzipien klar sind, ob die Verbesserung der Qualität und Vergleichbarkeit von den Finanzinformationen weitgehend den Erwartungen entsprechend und ob die laufenden Gesamtkosten für die Anwendung der Vorschriften sowie für die Prüfung weitgehend den Erwartungen entsprechen. Und diese erste sehr übergreifende Frage, die würde ich dann an der Stelle auch gerne in die Runde geben und Sie um Ihre Einschätzungen bitten, wie Ihre allgemeinen Einschätzungen zum IFRS 16 und dessen Aufnahme in der Praxis und Anwendbarkeit für die Praxis ausfallen. Oder anders formuliert, würden Sie den hier aufgeführten Rückmeldungen grundsätzlich zustimmen oder gibt es Punkte, die Sie anders sehen oder die Sie besonders herausstellen wollen? Gero, bitte.
Ich kann jetzt nur für die Erstellersicht sprechen, da kann ich das schon nachvollziehen, was da steht oder teile ich. Ich bin jetzt kein großer IFRS-16-Freund, weder konzeptionell, fand die Umsetzung ist aufwendig, Vertragserfassung und ist nicht mein Haus, aber man möge sich eine Bank vorstellen mit vielen, vielen Filialen, die gemietet sind. Das ist ein großer Aufwand gewesen, auch nicht nur im Bankenkontext, auch in anderen Unternehmen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist keiner jetzt scharf auf grundlegende Überarbeitungen, weil das wieder ein neues Projekt wäre mit zusätzlichen Kosten und ob es dann wirklich zu einer Verbesserung kommt, das haben wir dahingestellt, das ist mal so ein bisschen, ja, vielleicht der Widerspruch, aber dass wir nicht total glücklich sind mit Regelungen, aber sagen, lasst es jetzt lieber so, wie es ist.
Danke. Dann scheint die Erstellersicht jetzt erstmal weiterzugehen. Erstmal mit Marco Ibel, bitte.
Ja, hallo. Ich teile alles, was der Gero gesagt hat. Also zu der letzten Frage des ISB, inwieweit die initiale Einschätzung der laufenden Kosten richtig war, die war nicht richtig. Also das ist nicht so, ja, dass das im Prinzip genauso viel kostet wie vorher, sondern man muss dieses Leasing-Tool aufrechterhalten, anpassen, weiterentwickeln, immer wieder pflegen und da hat man einfach auf einem höheren Niveau höhere Kosten. Das ist so.
Danke. Ja, Michi Seifert, bitte.
Ja, ich kann mit den beiden Vorrednern nur anschließen. Was wichtig wäre, ist aus meiner Praxiserfahrung, ist, dass man, oder was wünschenswert wäre, dass man jetzt keine großen Änderungen eben vornimmt, weil sich das mittlerweile ganz gut eingependelt hat. Die Prozesse laufen soweit, aber jede Änderung an dem Prozess und an den Anforderungen würde da natürlich schon wieder mit erheblichen Aufwand und auch entsprechenden Kosten verbunden sein, wie Marco auch gerade gesagt hat, dass die laufenden Kosten ohnehin höher sind. Insofern ist es nur so zu unterstützen, wie Gero und Marco gerade auch kundgetan haben.
Ja, prima. Vielen Dank. Dann gerne aber auch nochmal aus Sicht der anderen Beteiligten. Prüfer, Nutzer, was wir hier so alles vertreten haben.
Also liebe Leute, ich bin hier jetzt außergewöhnlich still, weil ich aus meiner Sicht nichts beitragen kann. Also ob das schwierig oder wenig schwierig in der Umsetzung war, kann ich nicht sagen. Ich habe allerdings wahrgenommen, dass Unternehmen irgendwelche, also die ganzen Verträge da klassifiziert und Riesenlisten erstellt haben, also Dokumentationen. Das ist sicherlich aufwendig, aber ich glaube, es ist auch hilfreich, wenn man durch seine gesamten Vertragsbeziehungen mal durchblickt. Aber beurteilen kann ich das nicht wirklich. Aus der Außensicht würde ich sagen, es ist immer gut, wenn man über seine Verträge Bescheid weiß und quasi extern gezwungen worden ist, für Zwecke der Rechnungslegung da eine Dokumentation aufzubauen, scheint mir dann irgendwie logisch und vielleicht auch ein Stück weit nutzenstiftend.
Das ist in der Tat so. Das ist in der Tat so, dass man tatsächlich dann mal einen Überblick bekommen hat, einen erstmaligen Überblick quasi konzernweit auch, welche Verträge überhaupt vorhanden sind.
Ja.
Ja, ich würde mich tatsächlich nochmal so ein bisschen auch die User-Perspektive natürlich interessieren. Für die ist ja nun mutmaßlich das Ganze ja auch insbesondere gemacht worden. Und da es ja nun tatsächlich in der Darstellung ja deutliche Unterschiede gibt zu dem, wie das vorher gemacht worden ist, wäre das natürlich schon interessant, da mal vielleicht ein, zwei Reaktionen zu bekommen. Und Peter, bitteschön.
Ja, ich bei mir waren es zwei Unternehmen in meinem direkten Umfeld, die massiv von Leasing betroffen waren. Das waren die ganzen Einzelhändler, die ja jahrzehntelange Leasingverträge abgeschlossen haben zum Teil. Wenn man sich vorstellt, Ludwig Beck in München, die haben ja nicht, denen gehört nicht alles, was sie als Ladenfläche haben am Marienplatz, sondern die haben auch irgendwie 10.000 Quadratmeter dazu gemietet und die fanden es immer ganz geschickt, dass sie da Mietverträge von 50, 60 Jahren abgeschlossen haben. Und nach der Bilanzierung ist die Eigenkapitalquote halt mal von 65% auf 30% hat sich halbiert. Und das Gleiche ist bei Adler Modemärkte passiert, was dann für die nochmal dramatischer war, weil die dann ein Jahr später nämlich pleite waren, also Insolvenz wegen Überschuldung, weil deren Eigenkapitalquote von 30% auf 13% gesunken ist und dann kam Corona und dann waren die halt weg wegen Überschuldung. Jetzt muss man sagen, natürlich ist es eine Belastung und ein Anspruch von Dritten, die an die Bilanz herangetragen werden kann. Aber für Ludwig Beck ist es halt so, die machen genau diese Handbewegung und dann sind die ihre 50 Jahre Mietverträge weg, weil jeder Coca-Cola oder Google oder Telekom würde ihnen mit Handkuss den Mietvertrag abkaufen. Insofern ist es halt schon ein Unterschied, ob ich eine Finanzverbindlichkeit habe, die ich erfüllen muss, oder ob ich einen Leasingvertrag habe, den ich auch auf andere Art und Weise loswerden würde. Jetzt 7 Jahre später darüber nachzudenken, ob man das überarbeiten muss, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen wie ein Hohn. Das ist so, wir machen jetzt mal Trial and Error und schauen, ob es da irgendwelche Belasteten gibt und hinterher stellt man fest, oh, das tut uns jetzt aber leid, wir haben hier wahnsinnig viel Aufwand, das einzuführen und die Opfer sind da aber jetzt schon da. Deswegen weiß ich nicht, was ich jetzt davon halten soll. Ganz ehrlich.
Ja, ich meine, es geht ja nicht immer darum, jetzt fundamental Kritik zu üben, um den Standard komplett abzuschaffen. Also ich glaube auch nicht, und das ergibt sich ja in dem Peer dann auch, dass ja, glaube ich, keiner jetzt an der Grundidee der On-Balance-Bilanzierung nochmal maßgeblich rütteln will. Aber, und da kommen wir jetzt auch noch zu, wie ich jetzt Peter gar nicht vorgab, es gibt natürlich schon ein paar Einzelfragen, das hat man ja auch die letzten 5 Jahre bei den Implementierungsprojekten zum Teil gesehen, wo man vielleicht schon nochmal gucken kann, sind die jetzt vorhandenen Regeln halt schon die beste Lösung oder gibt es da noch Unklarheiten, wo man vielleicht dann nochmal drüber nachdenken sollte. Sven hat, du warst vorher auch schon mal und irgendwer hat sich gerade noch gemeldet. Das habe ich jetzt
erst. Ja, vorhin war so still und da habe ich gedacht, da kann ich mal was sagen, ohne mich zu melden. Und das hat natürlich direkt kollidiert. Ich bin jetzt von IFRS 16 eigentlich überhaupt nicht betroffen, kriege das auch nur aus zweiter oder dritter Hand immer mit. Aber was jetzt auch gerade das Feedback war von den Erstellern, die sich hier in dieser Runde auch gemeldet haben, da finde ich den Nachsatz auf dieser ersten Seite nicht korrekt. Ja, da steht ja allgemein, trotz Kritik keine grundsätzliche Überarbeitung notwendig. Ich sag mal, die Ersteller sagen, naja, wir finden es nicht toll, wir möchten aber keine Überarbeitung, weil das verursacht noch mehr Kosten. Das ist, glaube ich, eher eine Kostenfrage an der Stelle als alles andere.
Das stimmt und wahrscheinlich, ich glaube, die Diskussion ein Stück weit haben wir die bei jedem Peer bis jetzt gehabt und die müssen wir, glaube ich, ein Stück weit natürlich führen. Ich gebe dir recht, es hat natürlich immer so ein Geschmäckle, dass du sagen kannst, ja, selbst wenn ich das jetzt alles Mist finde und vorher war alles viel besser, dann sage ich vielleicht trotzdem nichts oder bleib jetzt, wo ich bin, weil sozusagen die Rückführung wäre noch aufwendiger und dann bleibe ich lieber bei dem. Also das heißt, es ist schon richtig, dass natürlich eine einmal eingeführte Regelung schon wieder eine gewisse Barriere erzeugt, in was anderes zurückzugehen, selbst wenn es besser war. Und die Diskussion haben wir, glaube ich, häufig. Und jetzt nochmal das Letzte, wo ich mich natürlich aktiv dran erinnere, IFS 15, wo wir ein ähnliches Thema hatten, wo wir ja auch gesagt haben, unterm Strich, gibt schon so das ein oder andere, wo man nochmal drüber sprechen müsste. Aber sehr, sehr häufig war es tatsächlich so, dass viele ja natürlich auch das Feedback gegeben haben, ja, passt die Regeln besser nicht an, weil dann müssen wir nochmal alle Verträge im Zweifel sozusagen durchscannen, ob die jetzt bestimmte Kriterien oder Änderungen erfüllen und davon betroffen sind. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit tatsächlich so ein schwieriges Feld. Aber Michi hat dazu noch einen Kommentar.
Ja, vielleicht nur an der Stelle, also was war bei uns bei der Einführung? Wir haben damals SAP EFX, also dieses Immobilien oder ja, sag ich jetzt mal Leasing-Tool von SAP erworben, beziehungsweise gekauft und haben dann darin eben auch unsere Verträge erfasst. Das Problem ist, wir haben kein einheitliches System, kein konzernweit einheitliches System, das heißt, es sind ja auch nicht alle Unternehmen auf diesem System drauf. Eher der Großteil der Unternehmen, weil wir sehr kleinteilig sind, auch im Renewable Bereich, wo Leasingverträge, Pacht, Landpacht eben relativ häufig vorkommen, sind da meistens nicht auf dem zentralen System. Das heißt, man hat einen manuellen Workaround schaffen müssen und wir arbeiten damit so einem sogenannten Datenfeldkatalog, wo die Daten quasi per Excel dann an eine zentrale Stelle geschickt werden und die rechnen im System quasi die Finanzströme aus und schicken es an die Datei, an die Einheiten zurück. Und natürlich ist der Prozess alles andere als schön, aber es hat sich jetzt soweit etabliert. Wenn ich jetzt hergehe und sage, also erstens, man bräuchte zusätzliche Informationen, die man da erfassen muss oder erheben muss, das wäre mit einem wahnsinnigen Aufwand verbunden. Und wenn man die Anforderungen des Standards, also wenn man das jetzt noch ausweitet, dann ist jede Änderung führt eben zu weiteren Anpassungen, sei es systemseitig, sei es prozessseitig. Und das führt natürlich zu entsprechenden Kosten und das, glaube ich, will jedes Unternehmen vermeiden. Also das war für uns, wir haben, ich weiß nicht, ein paar tausend, 10.000 Leasingverträge. Das ist schon relativ viel und dass man die entsprechend da auch in das System reinkriegt und da sag ich mal, aktuell hält, das ist schon eine Herausforderung.
Ja, Marco Übel, bitte.
Genau, also ich wollte noch mal vielleicht, ist das jetzt nur ein Kostenaspekt oder was anderes? Also ich glaube schon, dass man insgesamt inhaltlich jetzt eine einheitlichere Vorgehensweise hat. Und die Welt vor IFRS 16, die war jetzt im Prinzip auch nicht klar geregelt. Da gab es ja auch viel Judgment-Bereiche und was weiß ich. Also von daher ist es nicht nur ein Kostenthema. Ich glaube, man sollte nur das Feedback geben, jetzt auch, wenn man andere Überlegungen zur Modifizierung von Standards hat, ja, dass so diese These, man hat einmal einen Implementierungsaufwand und dann in der Folge pendelt sich das auf einem Niveau ein, wie es vorher gewesen ist. Die stimmt nicht und die muss ich aber, diese Kosten, die muss ich ja dem Nutzen gegenüberstellen. Und das war halt dann damals bei der Implementierung oder bei der Eruierung dieses Standards dann eine andere Annahme. Da hat man gedacht, ich habe einen bestimmten Rüstaufwand für die Einmalerstellung, dann gibt es einen bestimmten Nutzen und das passt schon. Und jetzt ist es halt eine andere Gleichung in der Form, dass man sagt, da war der Rüstaufwand, da sind auch höhere Kosten da. Da muss man sich halt die Frage stellen, ob der zusätzliche Nutzen aus User-Sicht das rechtfertigt. Ich glaube, das ist jetzt hier sozusagen Water under the bridge, ja, da das ist vorbei, aber ich denke, insbesondere bei neuen Standards sollte man sich das immer wieder ehrlich überlegen. Und vielleicht inhaltlich zu dem Thema interessanterweise bei uns, also wir haben natürlich Leasing im Immobilienbereich, aber den größten Aufwand, so wie der Michi das beschreibt, haben wir eigentlich in Bereichen, die jetzt aus Konzernsicht auch überhaupt nicht materiell sind. Das ist bei unseren Automobilen, also Kfz-Leasing-Dingen. Also eigentlich kleinteilige Themen, bei denen ich auch über die Leasinglaufzeit Änderungen habe und wo ich ständig nachjuckeln muss und das adjustieren. Das hat aus Konzernsicht überhaupt keinen materiellen Effekt, aber ist im Doing ein Riesen-Effort. Und das treibt im Prinzip den laufenden Aufwand.
Kann ich nur unterschreiben, das ist bei uns genau das Gleiche, gerade eben mit so im Automobilbereich mit lang, also länger laufenden Leasingverträgen, die in der Regel, was ich so Kfz-Leasing, die werden dann 6 Monate länger gefahren oder 3 Monate länger, weil das alte Auto nicht gekommen ist oder das neue Auto noch nicht gekommen ist. Und das muss man entsprechend im System abbilden, das ist ein enormer Aufwand. Da muss man auch mit Annahmen rechnen oder beziehungsweise mit Vereinfachungen teilweise umgehen. Aber oder herangehen an die Sache, aber das ist tatsächlich der größte Aufwand, das einfach aktuell zu halten.
Ja. Und das hat null materiellen Impact, Peter, auf die Themen, die du richtigerweise genannt hast, ja, wo ich großes Leasing Exposure habe, Eigenkapitalquote etc. Null Impact ist aber im Doing wirklich ein Riesenaufwand.
Bei uns hat der IFRS 16 sogar zu einer negativen Eigenkapitalquote geführt, kleiner Scherz. War nicht so.
Ja, besten Dank. Dann glaube ich, haben wir für die erste Frage doch erstmal recht vielfältige Eindrücke gesammelt. Und wie gesagt, wir haben ja immer noch Gelegenheit, im September und Oktober danach zu schärfen und da dann halt auch im Zweifelsfall noch andere Gedanken und Perspektiven mit reinzubringen, aber jetzt vielleicht vor dem Hintergrund des ersten Überblicks, glaube ich, können wir es auf alle Fälle an der Stelle bewenden lassen und würde ich vorschlagen, dass wir zur zweiten Frage übergehen. Die nächste Section bezieht sich nämlich auf die Entscheidungsnützlichkeit von Informationen, die sich aus der Anwendung von Ermessen durch den Leasingnehmer ergeben. Und in diesem Abschnitt werden Aspekte erörtert, zu denen Bedenken hinsichtlich der Vergleichbarkeit von Finanzinformationen geäußert wurden. Diese rühren daher, dass ein Unternehmen Schwierigkeiten haben könnte, die Laufzeit des Leasingverhältnisses, den Abzinssatz oder die variablen Leasingzahlungen zu bestimmen, die in der Bewertung der Leasingverbindlichkeit einzubeziehen sind. Das sind die 3 Punkte, auf die wir jetzt im Folgenden auch nochmal genauer gucken. Der IFB würde daher gerne verstehen, ob die Anwendung von Judgment den Nutzen der Informationen für den Nutzer beeinträchtigt und ob infolgedessen die angestrebte Verbesserung der Qualität und Vergleichbarkeit deutlich geringer ist, als es der IFB bei der Veröffentlichung von IFRS 16 erwartet hatte und, falls dem so sein sollte, natürlich auch, wie dies gegebenenfalls verbessert werden könnte. Es soll auch betrachtet werden, ob die Bedenken hinsichtlich der Vergleichbarkeit mit der Klarheit der Anforderungen und der Frage, ob die Anforderungen einheitlich angewendet werden können, zusammenhängen oder ob die unterschiedlichen Ergebnisse nicht eigentlich aus unterschiedlichen Facts und Circumstances der Unternehmen resultieren. Also das soll auch versucht werden, da herauszuarbeiten. Der erste Punkt, der betrachtet wird, ist der Lease Term, also die Laufzeit des Leasingverhältnisses. IFRS 16 definiert dies als den unkündbaren Zeitraum, für den ein Leasingnehmer das Recht hat, einen Leasinggegenstand zu nutzen, sowie Zeiträume, die von einer Option zur Verlängerung des Leasingverhältnisses abgedeckt werden, wenn der Leasingnehmer hinreichend sicher ist, dass er diese Option ausübt, und Zeiträume, die von einer Option zur Beendigung des Leasingverhältnisses abgedeckt werden, wenn der Leasingnehmer hinreichend sicher ist, dass er diese Option nicht ausübt. Mit hinreichend Sicherheit meinte ich hier das vom IASB formulierte reasonably certain. Und für die Beurteilung von reasonably certain ist eine gesamtheitliche Würdigung des wirtschaftlichen Anreizes vorzunehmen. Das heißt, da wird auch auf den Vertrag geguckt, das ist der Leasinggegenstand zu betrachten, das Unternehmen, aber auch der Markt drumherum. Eine Neueinschätzung, sprich ein Reassessment, erfolgt beim Leasinggeber nur bei einem signifikanten Ereignis, welches in der Kontrolle des Leasingnehmers liegt. Das Feedback, was dazu bisher an den IASB getragen wurde, ist, dass viele Stakeholder und da vor allem Standardsetzer und Ersteller angaben, dass die Bestimmung der Laufzeit des Leasingverhältnisses komplexe Beurteilungen erfordert und die Beurteilung des reasonably certain Schwellenwerts, die Bestimmung, ob der Vertrag durchsetzbare Rechten und wohl zu den schwierigsten Beurteilungen gehören, die ein Unternehmen im Rahmen von IFRS 16 vorzunehmen hat. einige Nutzergaben an, dass das zur Bestimmung des Lease Terms erforderliche Judgment in einigen Fällen die Vergleichbarkeit an der Finanzinformation beeinträchtigt. Diese Nutzergaben auch an, dass in einigen Fällen die von den Unternehmen gemäß IFRS 16 ermittelten Leasinglaufzeiten nicht mit ihren eigenen Erwartungen übereinstimmten, die sie beispielsweise auf Basis des Geschäftsmodells der Unternehmen und die von vergleichbaren Unternehmen ermittelten Leasinglaufzeiten oder den Annahmen des Unternehmens bei der Prüfung auf Impairment beruhen könnten. Dann würde ich vorschlagen, gucken wir die anderen beiden Punkte auch noch an, bevor wir dann in Summe sozusagen zur Frage kommen. Punkt 2 bezieht sich auf die Discount Rate, also die Abzinsungssätze. Zu Beginn des Leasingverhältnisses muss der Leasingnehmer die Leasingverbindlichkeit mit dem Barwert, der zu diesem Zeitpunkt bleibt, in diesen Zahlungen bewerten. Der Leasingnehmer zinst die Leasingzahlung mit dem im Leasingvertrag impliziten Zinssatz ab, also dem Zinssatz, den der Leasing jeweils den Leasingnehmer berechnet, sofern dieser ohne weiteres bestimmt werden kann. Ist dies nicht der Fall, so darf der Fremdkapitalzinssatz, also die Incremental Borrowing Rate, verwendet werden. Diese wird von IFRS 16 definiert als der Zinssatz, den ein Leasingnehmer zahlen muss, um sich über eine ähnliche Laufzeit und eine ähnliche Sicherheit zu schaffen. Um einen Vermögenswert von ähnlichem Wert wie das Nutzungsrecht in einem ähnlichen wirtschaftlichen Umfeld zu erwerben. Man dann nur noch als kurzer Hinweis auf Sachverhalte, unter denen der Leasingnehmer einen unveränderten oder einen geänderten Abzinsungssatz verwenden muss. Das heißt, es läuft grundsätzlich auf die Incremental Borrowing Rate hinaus. Das Bestimmung der Incremental Borrowing Rate erhebliche Ermessensentscheidungen erfordert. Und die bei, das ist jetzt aber der Einschub, die bei nicht korrekter Anwendung zu Abweichungen bei den Abzinsungssätzen führen könnten, die für ähnliche oder zusätzlich die Fremdkapitalzinssätze sind. Wie gesagt, hier aus, dass diese Probleme, wenn die Vorschriften nicht korrekt angewendet werden, von daher, das muss man dann sicherlich hier nochmal im Hinterkopf behalten. Hinsichtlich der Nutzer sagten einige, dass in einigen Fällen das Judgment, welches zur Bestimmung der Abzinsungssätze erforderlich ist, die Vergleichbarkeit der Finanzinformationen verringert. Allerdings sagten andere Nutzer auch, dass die Ermittlung der Leasingverbindlichkeit des Leasingnehmer gemäß IFRS 16 deutlich genauer ist, als dass die Schätzung des Barwerts der künftigen Leasingzahlungen, wie sie zuvor gemäß IFRS 17 dann vorgenommen werden mussten, ausfällt. Das heißt, auch wenn es Probleme in der Vergleichbarkeit gibt, sind die Ergebnisse nach IFRS 16 doch aus Sicht vieler Nutzer deutlich besser als das in der Welt zuvor gemäß IFRS 17 war. Zu dritter Punkt kommen wir noch auf die variable Leasingzahlung zu sprechen. Und die Bewertung der Leasingverbindlichkeit umfasst ja unter anderem feste Leasingzahlen, faktisch feste, also sogenannte In-Substance-Fixed-Leasingzahlungen und variable Leasingzahlungen, die von einem Index oder einem Zinssatz abhängen. Variable Leasingzahlungen, Index oder einem Zinssatz abhängen, umfassen beispielsweise Zahlungen, die an einen Verbraucherpreisindex gebunden sind, Zahlungen, die an einen Referenzzinssatz gebunden sind und auch Zahlungen, die variieren, um Änderungen der Marktmieten wiederzuspiegeln. In Substance-Fixed-Leasing-Zahlungen sind dabei Zahlungen, die der Form nach Schwankungen enthalten können, die aber der Substanz nach quasi unvermeidbar sind. Wenn die Leasingnehmer die Zahlung von der Bewertung der Leasingverbindlichkeit ausgenommen hat, also beispielsweise die Zahlungen, die auf der Erlöse des Leasingnehmers basieren, in der Periode erfolgsversammlung erfassen, in der das Ergebnis, das Ereignis oder die Bedingung eingetreten ist, dass diese Zahlung ausgelöst hat. Und Aufwendungen für variable Leasingzahlungen, die nicht in der Bewertung der Leasingverbindlichkeit erhalten sind, müssen gemäß ihrer Rechtsprechung durch den Leasing aufgelegt werden. Das ist nochmal kurz differenziert. Wenn wir jetzt auf das Feedback schauen, ist es so, dass einige Stakeholder angegeben haben, dass manchmal Schwierigkeiten bestehen, zu bestimmen, ob es sich bei variablen Leasingzahlungen tatsächlich oder eben nicht um variable Leasingzahlungen, die von einem Index oder einem Zinssatz abhängen, handelt, oder um variable Leasingzahlungen, die an die künftige Leistung oder Nutzung eines zugrunde liegenden Vermögenswerts gebunden sind, oder ob es sich eben um In-Substance-Fixed-Leasingzahlungen handelt. Darüber hinaus haben einige Nutzer allgemeinere Bedenken hinsichtlich der unterschiedlichen Bilanzierung von in die Bewertung der Leasingverbindlichkeit einbezogenen und nicht einbezogenen variablen Leasingzahlungen geäußert, insbesondere wenn Leasingnehmer unzureichende Informationen über die beiden Arten von Leasingzahlungen offenlegen. Wie gesagt, das zum Überblick über diese drei von Frage vor, in der im Wesentlichen erfragt wird, ob die Entscheidungsnützlichkeit der Finanzinformation, die sich aus der Anwendung von Judgment ergibt, weitgehend den Erwartungen entsprechen, ob die Vorschriften EFS 16 eine klare und ausreichende Grundlage für die Unternehmen bieten, um eine bessere Ermessensentscheidung zu treffen und konsistent angewendet werden zu können. Wie gesagt, welche Verbesserungen gegebenenfalls vorgesehen werden können. Von daher würde ich die Frage jetzt nicht weitergeben. Das heißt, das Thema Judgment und Vergleichbarkeit. Wie sehr sehen Sie das als problematisch an oder inwiefern ist es einfach auch aus den unterschiedlichen Geschäftsmodellen, unterschiedlichen Verträgen und unterschiedlichen Facts and Circumstances der Unternehmen begründet, dass die Vergleichbarkeit an der Stelle vielleicht gewisse Grenzen aufgezeigt sind? Ja, Freiwillige vor. Ja, Jens Berger, sehr gern.
Ja, dann ich meine, das Thema mit der Vergleichbarkeit, das haben wir immer wieder, auch gerade da, wo ich Ermessensentscheidungen habe. Ich kann natürlich alles künstlich vergleichbar machen, indem ich sage, zum Beispiel bei der Leasinglaufzeit, da berücksichtige ich Optionalität nicht. Dann ist aber wahrscheinlich A in vielen Fällen, dass die Bilanz sozusagen zu kurz ist, ja, sowohl auf Asset- als auch auf der Liability-Seite. Und ob das jetzt entscheidungsnützlicher ist, weiß ich nicht. Ja, wenn ich sage, ich mache die unkündbare Lease-Laufzeit 6 Monate, aber ich kann dann x-beliebig über Jahre, Jahrzehnte verlängern, dann macht der Ludwig Beck halt seine Lease-Verträge nicht mehr fix auf 60 Jahre, sondern auf die ersten 6 Jahre fix und dann den Rest als Mieteroption. Ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden, wenn man nicht, sag mal, ein vollständiges Bild haben möchte. Ich glaube, das haben wir auch in anderen Standards. Also ich glaube, darüber sind wir, glaube ich, ein Stück weit hinweg. Was tatsächlich auffällt, das fällt hier das erste Mal auf, immer dann, wenn der IASB sozusagen seinem Prinzip nicht zu Ende folgt und sagt, ich will das, also ne, ich setze die Verpflichtungen und aber auch die Rechte aus diesen Leasingverhältnissen sozusagen brutto an. Man könnte ja sagen, es ist ein spätender Vertrag aufgebläht, sozusagen aufbrutalisiert. Dann muss man vielleicht auch feststellen, dann fehlt es bei den variablen Leasingzahlungen, fehlt natürlich ein entscheidendes Element. Gerade im Einzelhandel gibt es ganz viele umsatzabhängige Leasingzahlungen. Ja, man kann theoretisch auch sowas konstruieren, dass alles variabel macht. Dann sieht die Leasingverbindlichkeit ist dann mit Null drin, wenn man nicht irgendwie über dieses In-Substance-Fix kommt. Ja, und das ist ja genau dann, wo dann auch die Diskussionen auch einsetzen dann in der Praxis. Wenn man mal zum Beispiel unterstellt, ich ein gewisses Umsatzniveau, ja, könnte ich ja unterstellen, ja, so als Basis, ja, als Fundament, als Bodensatz. Und der ist ja sozusagen eigentlich ein Substance Fix, so funktioniert aber die Logik von den Substance Fix nicht. Und das eröffnet natürlich auch Strukturierungsmöglichkeiten. Das sollte man auch nicht ganz außen vor lassen. Das ähnliche Thema kommen wir auch nochmal bei Sale and Leaseback vorbei, wo man sozusagen auch Regeln schafft, auch an der Schnittstelle zu anderen Standards, die man dann nicht, die dann sozusagen das Prinzip ein bisschen unterwandern. Also ich glaube, in der Summe kommt man an die Judgments nicht vorbei. Es funktioniert auch, es hat seine Nachteile, aber wie gesagt, der Nachteil ist, dass man sich auch damals bewusst ist, eine unbewusste Entscheidung von diesen vollständig variablen Leasingzahlungen, dass man die sozusagen nicht berücksichtigt, obwohl die natürlich schon teilweise entscheidend sein können, auch was die Höhe der Leasingverbindlichkeit damit auch zwei Assets angeht.
Ja, vielen Dank. Kurze Nachfrage dazu, die Strukturierungsmöglichkeiten sozusagen zwischen variablen Leasingzahlungen und Satz und Fixed Payments, die kann man jetzt aufführen und als Kritikpunkt benennen. Ist es so, dass man dann im Endeffekt damit leben sollte oder sollten wir gewisse Punkte benennen, die wie das verhindert oder verbessert werden kann?
Ich glaube, man könnte es ja nur verbessern, indem man die variablen Leasingzahlungen einfach mit in den, ich sag mal, in die Berechnung reinzieht. Damit hat man sich ja dagegen entschieden. Da wird der ISB auch direkt sagen, wir haben uns damals dagegen entschieden, das zu tun, wohl wissend, dass dann sozusagen ein Element fehlen kann und dass das Strukturierungsmöglichkeiten eröffnet. Dann wird er wahrscheinlich auch im Zweifel auf die Anhangangaben hinweisen. Dann kann man sich ein Bild darüber machen. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht den Punkt machen, wir wollen diese variablen Leasingzahlungen komplett einbeziehen. In ganz langlaufenden Verträgen wird es dann auch ein bisschen schwieriger, das zu beurteilen, was denn jetzt mein Umsatzniveau in 30 Jahren ist. Ja, das ich hoffe natürlich höher, das weiß man eben nicht. Und dann wird es auch ein bisschen schwieriger mit dem Nachprüfen. Das machen wir auch in anderen Fällen. Ich sehe das jetzt gar nicht so als verwerflich an. Ich weiß aber nicht, ob wir jetzt auch hier eine Mehrheit produzieren können. Ich glaube, das wäre keine Intention, das jetzt zu machen. Aber man sieht dann die Schwachstellen im Standard, die sieht man dann schon. Auch in der Praxis auch, was man dann so an Verträgen herangetragen bekommt. Es ist ja manchmal so, dass man sich vielleicht kluge Menschen überlegen, wie man sowas machen kann, dass die Leasingverbindlichkeit nicht gar so hoch wird.
Ja, besten Dank. Gibt es sonst noch Ansichten? Thema Vergleichbarkeit sind ja quasi zwei Geschichten. Das heißt, einmal innerhalb des Unternehmens, ob die Leasingverträge zueinander passen und was da für Aussagen sozusagen notwendig oder möglich sind. Zum anderen aber natürlich verstärkt dann noch nach außen hin. Daher natürlich auch ein Analystenthema. Das heißt, ich möchte ja niemanden zu scharf angucken an der Stelle, aber eine Einschätzung von Herrn Haas wäre vielleicht schon ganz hilfreich.
Er will mich nicht scharf anschauen. Also ich weiß, dass es nicht vergleichbar ist oder dass es da Probleme geben kann, aber je vergleichbarer, desto besser, grundsätzlich aus meiner Sicht. Aber ich bin jetzt auch nicht hier ein Vergleichbarkeitsfaschist. Bin zufrieden mit der Situation, wie sie jetzt ist.
Das heißt, aus den Informationen, die bereitgestellt werden, können die notwendigen Erkenntnisse abgeleitet werden und die jeweiligen Facts and Circumstances und Einflussvariablen können dabei halt auch betrachtet werden.
Ja.
Prima. Ja, dann könnte das quasi auch das Fazit zu Frage 2 sein, Section 2. Sven, jetzt gucke ich dich trotzdem nochmal zwischendurch an, einfach wegen Blick auf die Uhr. Wir sind jetzt noch nicht besonders weit vorangeschritten. Trotzdem ist es ja so, dass wir noch ein paar Themen haben, die du jetzt dann zeitlich halt gewichten müsstest für die Agenda. Ich frage das insbesondere dessen wegen, weil ja 14 Uhr dann ein relativ harter Anschlag ist, weil wir Herrn Stebi und noch zwei andere Gäste dazu begrüßen wollen. Von daher müsstest du mal sagen, wie viel Zeit du jetzt noch auf dieses Thema verwenden willst oder ob wir auf die anderen Themen übergehen?
Also ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht noch den Punkt 3, also den zweiten zur Entscheidungsnützlichkeit machen und dann erstmal einen Break hier machen, weil wir den Rest Evaluation brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Das würde ich dann schon gern so haben, dass es noch drin ist. Jetzt gerne.
Genau, machen wir das. Genau, Section 3 bezieht sich auf die Entscheidungsnützlichkeit von Informationen über die Zahlungsströme des Leasingnehmers aus dem Leasingverhältnis. Da noch zum Kontext, das ISB möchte herausfinden, ob die beabsichtigten Verbesserungen der Qualität und der Vergleichbarkeit der Informationen über leasingbezogene Cashflows eines Leasingnehmers weitgehend den Erwartungen entsprechen. Die Rückmeldungen der Stakeholder dazu werden auch in das Forschungsprojekt des ISB zu Statement of Cashflows and Related Matters einfließen, weshalb das ISB unter Umständen auch entscheiden könnte, dass die Rückmeldungen zukünftig besser in diesem Projekt werden sollen, aber an dieser Stelle, wie gesagt, zumindest erstmal eingesammelt werden sollen. Genau, dann blicken wir mal auf den Hintergrund. Also in der Verdachtsrechnung muss ein Leasing eine Barzahlung für den Tilgungsanteil der Leasingverbindlichkeit innerhalb der Finanzierungstätigkeiten ausweisen, Barzahlung für den Zinsanteil der Leasingverbindlichkeit gemäß IR 7 erfassen und Zahlung für Short-Term Leases und für Leases of Low-Value Assets, also bei Nutzung des jeweiligen Wahlrechts, sowie Variable Leasing, die nicht nach der Leasingverbindlichkeit einfließen. Darüber hinaus schreibt IFRS 16 vor, dass der Leasingnehmer den Total Cash Outflow für Leasingverhältnisse anzugeben hat. IFRS 16 schreibt außerdem vor, dass der Leasingnehmer zusätzliche qualitative und quantitative Informationen über sein Leasingaktivität offenzulegen hat, um den Nutzer eine Grundlage für die Beurteilung der Auswirkungen von Leasingverhältnissen auf die Zahlungsströme des Leasingnehmers zu geben. Und diese zusätzlichen Informationen Informationen über künftige Fehlabflüsse umfassen, die der Leasingnehmer potenziell ausgesetzt ist und die nicht in die Bewertung der Leasingverbindlichkeit einfließen. IAS 7 verlangt von einem Unternehmen, nicht zahlungswirksame Investitions- und Finanzierungstransaktionen aus der Kapitalflussrechnung herauszunehmen und im Anhang offenzulegen. Beispiele für nicht zahlungswirksame Transaktionen sind der Erwerb von Vermögenswerten, entweder durch die direkte Übernahme von damit verbundenen Schulden oder durch ein Leasingverhältnis. Und zum anderen verlangt IFRS 7 Angaben zu machen, die es den Abschlussadressaten ermöglichen, Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Finanzierungstätigkeiten, zu denen auch Leasingverbindlichkeiten gehören, zu beurteilen, einschließlich der Veränderungen aus tatsächlichen Cashflows und nicht zahlungswirksamen Transaktionen. Wenn wir aufs Feedback schauen, da ist es so, dass die meisten Stakeholder Angaben, dass IFRS 16 die Transparenz und die Qualität der Informationen über Leasingverhältnisse, die Leasingnehmer in den Abschlüssen darstellen und offenlegen, verbessert hat. Einige Stakeholder, das sind einschließlich einiger Nutzer und Ersteller, äußerten jedoch auch Bedenken hinsichtlich der Darstellung leasingbezogener Cashflows in der Kapitalflussrechnung und der damit verbundenen Angaben. Diese Stakeholder sagten zum einen, dass die Darstellung leasingbezogener Cashflows in der Kapitalflussrechnung für die Nutzer kompliziert zu analysieren ist, weil die einzelnen Komponenten unterschiedlich auszuweisen sind. Und sie sagten auch, dass einige Unternehmen, obwohl von IFRS 16 vorgeschrieben, nicht den Total Cash Outflow für Leasingverhältnisse angeben. Und in diesem Fall verwenden einige Nutzer den Abschreibungsaufwand und den Zinsaufwand als Proxy für den Mittelabfluss auf Leasingverhältnissen. Die Nutzer haben an der Stelle auch eingeräumt, dass die beiden Beträge voneinander abweichen können, weil der Zinsaufwand für ein einzelnes Leasingverhältnis frontloaded ist. Und diese Stakeholder schlugen in ihren Kommentaren vor, zu erwägen, von den Unternehmen zu verlangen, zum einen Informationen über nicht zahlungswirksame Transaktionen im Zusammenhang mit der erstmaligen Erfassung von Leasingverhältnissen bereitzustellen, um eben die Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen, die Vermögenswerte leasen, und Unternehmen, die Fremdkapital für den Kauf von Vermögenswerten aufnehmen, zu verbessern. Zum anderen Informationen über den Total Cash Outflow für Leases, und zwar aufgeschlüsselt in Tilgungs- und Zinsanteile bereitzustellen. Und als drittes, die Cashflows einiger Leasingverhältnisse in den Operating Cashflow, im Operating Cashflow darzustellen, um den wirtschaftlichen Gehalt dieser Transaktionen besser zu transportieren. Das kam insbesondere von Erstellern aus dem Einzelhandel und der Telekommunikation, die gesagt haben, dass die Entscheidung für ein Leasingverhältnis keine Finanzierungsentscheidung oder eben auch keine Entscheidung zwischen Kauf oder Leasing eines Vermögenswerts ist, sondern eigentlich eine Notwendigkeit, da einige Vermögenswerte eben nicht gekauft werden können, zum Beispiel Einzelhandelsflächen in einem Einkaufszentrum oder der Teil eines Daches, der für die Installation von Telekommunikationsanlagen geleast wird. Und das Ganze führt dann zu Frage 3, in der eben erfragt wird, ob die Verbesserung der Qualität und Vergleichbarkeit der Finanzinformationen über Leasingzahlungen die Leasingnehmer ausweisen und offenlegen, weitgehend den Erwartungen entsprechen. Von daher auch wieder die Frage an Sie, entspricht es weitgehend den Erwartungen des ESB und Ihren eigenen? Ja, Herr Theile, bitte. Sie haben gezuckt.
Ja, um mal die Stille hier zu überwinden. Irgendwie sehe ich da, also ich kann fachlich nicht viel dazu sagen. Allerdings wundere ich mich über die Anhangangabepflicht, die war mir nicht bekannt, über den Total Cash Outflow für Leasingverhältnisse. Ich sehe darin Wertungswiderspruch seitens des ISB. Man will über IFRS 16 Kauf und Leasing irgendwie gleichnamig machen bilanziell, aber fordert jetzt eine Angabe der Zahlungsflüsse aus Leasingverträgen. Ich würde mich wundern, wenn es eine Zahlungsangabe gäbe für Kreditverträge, dass man Tilgung und Zins pro Kreditvertrag irgendwie bündelt. Also ich bin jetzt überrascht. Mir war diese Angabepflicht vorher allerdings auch nicht bekannt und würde mich interessieren, wo der Nutzwert darin liegt. Also man könnte ja schließlich auch mal anregen, dass eine Angabe gestrichen wird. Ja, also die vielleicht nicht, die keinen Nutzwert hat. Fände ich eigentlich nicht schlecht.
Ja, ich glaube, der Nutzen davon liegt natürlich weniger auf Erstellerseite als auf Seite der Nutzer. Von daher wäre jetzt die Frage, ob es da eine Einschätzung dazu gibt. Wir haben ja auch gelernt, dass die Nutzer auch, wenn diese Angabe gar nicht gemacht wird, damit umgehen können und sich das als Proxys dann schon zurechtrechnen können, gleichwohl mit einer gewissen Abweichung natürlich. Aber grundsätzlich kann man scheinbar auch damit umgehen, wenn die Angabe gar nicht getätigt wird. Ob man jetzt generell darauf verzichten sollte, die Frage würde ich dann doch gerne wieder in die Runde übergeben.
Ich hätte jetzt natürlich ein Stück weit erwartet, dass sich so ein bisschen der Kreis schließt zu dem, was wir nun gerade unlängst zur Kapitalflussrechnung so signiert haben. Das ist ja der ein oder andere Aspekt, der da ja auch zum Tragen kam, ne? Nichtzahlungsbegünstigte Transaktionen, Einordnung als Operating Activity oder auch nicht, Fragezeichen. Da gibt es ja jetzt schon so ein bisschen ein Déjà-vu von ein, zwei Überlegungen, die wir da hatten. Also da könnten wir natürlich nochmal reingucken, da sollten wir natürlich auch reingucken, dass das sozusagen kongruent ist mit dem, was wir da gesagt haben. Ansonsten, wenn es jetzt weiter keine Rückmeldung dazu gibt, dann würde ich das auch erstmal so stehen lassen. Ja.
Ja, dann wären wir, glaube ich, aber in Bezug auf den Request for Information jetzt dann mit den ersten drei Fragen erstmal durch und würden uns dann die Sections 4 bis 6 für die September-Sitzung vornehmen.
Genau, so machen wir das. Ne?
Ja, dann
super, besten Dank. Dann erstmal soweit besten Dank, Peter. Wir sollten dann auch nochmal abstimmen, was können wir aber bilateral machen, wie wir das sozusagen mit dem Thema ÖD handhaben. Ja, das ist natürlich jetzt auch noch so ein, glaube ich, gar nicht so unwichtiger Baustein, da auch nochmal ein gewisses Feedback einzusammeln. Das müssen wir jetzt nochmal so ein bisschen orchestrieren, wie wir das vom Timing dann schlau einbauen. Weil, naja, August ist schwierig, September ist auch schwierig, weil das schon so voll ist mit Terminen. Aber gut, das kriegen wir schon hin. Ich will nur sagen, das werden wir natürlich machen, um da auch die Öffentlichkeit nochmal einzubinden.
Gut, ja, also ja, dann klassischerweise machen wir dafür. Bitte? Nur ganz kurz, klassischerweise stellen wir in einer ÖD, wenn wir sowas machen, ja auch schon die Meinung des Fachausschusses vor. Vielleicht nicht als ersten Auftakt, aber zumindest nachdem die Einschätzungen der Teilnehmer kamen. Von daher würde sich ja da ein Termin frühestens nach der September-Sitzung ergeben. Also sprich Ende September, Anfang Oktober wäre dann der Rahmen, welcher nach der September-Sitzung aber noch vor Ende der Kommentierungsfrist ist. Und da müssen wir dann sicherlich dreimal gucken, wie wir es am besten darstellen.
Ja, dann soweit erstmal besten Dank und dann schließen wir damit für heute den Tagesordnungspunkt Nummer 3.